Seid ihr begeistert? Ja, ich meine, nach den vielen Liedern, dann ist natürlich die Frage, was begeistert euch? Vielleicht ist der ein oder andere begeistert, wenn er ein Schachspiel gewinnt, und der andere ist begeistert, wenn er es nicht berühren muss. Weiß nicht, gerade mit dem Schachspiel finde ich, das ist ja so eine Sache, aber manchem anderen auch. Oder ihr seid begeistert, wenn ihr eine Prüfung geschafft habt und die Ferien näher kommen. Oder wenn eure Mannschaft beim Fußball gewinnt. Da gibt es ja auch eine gewisse Begeisterung, die man auch immer wieder sehen kann. Ja, wenn dann die Emotionen durchgehen und der Platz gestürmt wird. Und ja. Aber andere sind begeistert von schöner Musik oder von Musik, wie wir sie gerade gehört haben, die hoffentlich auch unser Herz berührt hat. Mich begeistert zum Beispiel, wenn wir als Gemeinde singen, wenn man uns hört, wenn wir die Gruppe hier vorne fast übertönen, weil wir begeistert sind, weil es von innen heraus quillt. Also, ja, wenn ich Gott am Werk sehe, dass er wirkt, dass nicht nur wir uns anstrengen, sondern dass er Herzen erreicht, dass er Herzen verändert, dass er mein Herz verändert, dass er redet und mich berührt oder euch berührt und ich höre was davon. Das begeistert mich. Ja, dass wir merken, das ist nicht nur Religion, wo wir etwas zelebrieren, wo wir halt Gottesdienst feiern, sondern ja, wir feiern Gottesdienst und wir wollen mit unseren Lobliedern, mit unserem Denken an ihn, Gott dienen, aber wir merken, er dient uns. Und er dient uns mehr, als wir ihm dienen können. Und darum möchte ich auch gerade jetzt noch bitten, lieber Vater im Himmel, lass das auch heute Morgen weiter wahr werden, dass wir das erkennen, dass du uns mehr gedient hast und mehr dienst, als wir es überhaupt können. Du bist der Ewige und Allmächtige, der Schöpfer von allem. Und wir sind kleine, vergängliche Menschen auf dieser Erdkugel. Danke, dass du uns liebst. Wir beten dich an, rechnen mit deinem Reden und wollen ein offenes Herz haben für dich. Amen. Also ich denke, ihr seid schon begeistert und ich hoffe, ihr werdet noch viel mehr begeistert in dieser Zeit, die wir jetzt miteinander das Wort Gottes betrachten. Das wäre mal so der Titel. Es geht voll begeistert los. Also wir erinnern uns ja, wir predigen durch die Apostelgeschichte, ja, also in Abschnitten, nicht alles in einem Stück. Und heute, letzte Woche hatten wir noch Warten, ja, war eines der Themen, Warten. Jesus hatte zu den Jüngern gesagt, ihr werdet die Kraft aus der Höhe empfangen, der Heilige Geist wird auf euch kommen, aber wie das bei Gott oft so ist, keine Zeitangabe, bald. Gottes bald ist spannend, ja? Weil bei ihm sind 1000 Jahre wie ein Tag, der gestern vergangen ist, und deswegen haben wir so Probleme mit seinem bald. Jesus hat auch gesagt, er kommt bald und wir warten immer noch. Und damals hieß es, bald kommt der Heilige Geist. Das hat dann nur 10 Tage gedauert. Am Dienstag in der Bibelstunde hatte ich gefragt, ab welcher Zeitspanne ist für euch Warten lang? Und eine Antwort war, und die hat mich erfreut, Warten ist immer lang. Immer. Egal, auch wenn es nur sehr cool ist. Auch auf dem Bus warten, wenn man weiß, der kommt. Warten ist immer lang oder zu lang. Ja. Und so denke ich mir, ist das bei denen auch gewesen. Warten ist zu lang. Ja, bald kommt der Heilige Geist, Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 5, Tag 8. Und dann hat der Erste schon gesagt, wisst ihr, wie lange Abraham auf Isaak gewartet hat? 25 Jahre. Wir werden doch wohl nicht 25 Jahre auf den Heiligen Geist warten müssen. Nein, Tag 10. An Tag 10 war es dann soweit. Und das geschah folgendermaßen. Als der Pfingsttag anbrach, ja, es war ein großes Fest. Israel hatte ja viele von euch wissen das, aber ich wiederhole es trotzdem kurz, hat ja einen Festkalender, an dem sich die Juden, hauptsächlich die Israeliten, sollten sich dort vor Gott miteinander versammeln und sollten feiern. Zu Ostern das Passafest, Andenken aus den Auszug aus Ägypten, und dann gab es das sogenannte Wochenfest, nämlich 7 Wochen später. 7 mal 7 sind 49, ein Tag dazu sind 50. 50 Tage nach Ostern, ja, 49 Tage, deshalb heute und morgen Pfingstfeiertag. Und die hatten damals nicht Pfingstdeck, aber das hieß das 50, das Wochenfest, so viele Tage. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder an einem Ort beieinander. Haben wir letztens gelesen, ja, 120 versammelten sich da immer wieder und haben gebetet. Plötzlich setzte vom Himmel her, und das ist wichtig, ja, vom Himmel her, nicht die haben etwas ausgelöst durch ihre Gebete, durch ihr Frommsein oder weil sie so toll waren, sondern vom Himmel her, Gott hat das ausgelöst. Gott hat beschlossen, jetzt geht's los. Vom Himmel her setzte ein Brausen ein, und jetzt ist eine interessante Beschreibung. Es sind Beispiele, wie man beschreibt Dinge, die man nicht so richtig erklären kann. Ja? Wer nur ein Pferd kennt, Pferd, Esel und Maultier kennt und das erste Mal einen Elefant beschreiben muss, ja, der wird auch ständig sagen, das ist wie, aber nicht ganz. Ja? Weil, also es hat eine viel längere Nase als ein Pferd. Ja? Aber ja, hier ist auch wie. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus. Also es war nicht zu überhören, nicht zu übersehen. Jeder hat das mitbekommen, der im Haus war. Ein mächtiges Tosen, wie ein Sturm. Gestern Abend, in Bruck zumindest, war das Gewitter nicht zu überhören. Das war sehr deutlich zu merken. Das knallte und krachte ordentlich vor sich hin. Ja. Und das hier war auch ein heftiger Sturm, ist nicht zu überhören. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensahen. Sie sahen etwas wie Feuerzungen, das wie Feuerzungen aussah. Jetzt sind Feuerzungen ja auch ganz schwer zu greifen. Ja. Man kann sie sehen, wenn das Feuer so vor sich hin züngelt, ja, und brennt. Und diese Feuerzungen zerteilten sich und setzte sich auf jeden von denen. Alle hatten das. Spannende Sache. Ja, und die werden sich gefragt haben, was geht jetzt hier vor sich? Und dann haben sie schon gemerkt, ja, alle, nicht nur die Apostel, nicht nur die besonders sich geheiligt hatten, alle, die dort waren, werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Sehr spannend. Hatten die vorher noch nicht erlebt. Ganz was Neues. Gott übernimmt hier die Kontrolle durch seinen Geist. Er macht etwas, was sie noch nicht kannten. Und dann wird das ein bisschen weiter berichtet. Ich gehe eben nicht den ganzen langen Text Stück für Stück durch, sondern manches erzähle ich dann nur. Ja. Ihr seht hier, wir haben mit Vers 4 geendet und landen jetzt in Vers 11. Also es waren ja eine ganze Menge Menschen dort aus allen möglichen Ländern. Es werden aufgezählt 16 Gruppen, je nachdem, wie man die aufteilt, ja, so quer durch das Römische Reich. Und dann stellen die fest, wie kann das nur sein? Ich meine, jetzt, ihr versteht mich, wenn ihr Deutsch könnt. Ja, die meisten hier im Raum können Deutsch und nicht alle gleich gut. Ja. Nicht alle so richtig. Aber ihr versteht mich, wenn ihr das könnt. Wenn jetzt jemand hier nur Spanisch kann und versteht mich auch, dann ist es ein Wunder. Denn ich kann kein Spanisch. Das käme mir dann sehr spanisch vor. Das wäre, ja, es wäre ein Wunder Gottes. Und das gibt es, dass Gott das macht, auch heute noch. Und damals hat er das sehr vielfältig gemacht, ja. Und die haben das gemerkt. Ja, Petrus und die 11 Apostel haben auf die eingeredet. Und irgendwann merken die, okay, der versteht das, ich verstehe das. Und ich verstehe das in meiner Muttersprache, ich verstehe das nicht in Hebräisch. Ich höre meine Muttersprache. Und das ist dann auch schon ein bisschen crazy, ein bisschen unheimlich. Wie kann sowas sein? Ja, das hatten die, das kannten die nicht. Die hatten auch den Text noch nicht. Die wussten, ah, das ist wie am Pfingsten. Nein, hier war ja das erste Mal Pfingsten. Es war völlig neu. Und sie sprachen von den großen Taten Gottes. Die haben nicht irgendwelche Geschichten erzählt, sondern von den großen Taten Gottes haben die geredet. Und die Leute waren bestürzt, nicht über die großen Taten Gottes, sondern weil sie merkten, hier tut Gott gerade wieder etwas Großes. Wir sind mitten dabei. Wir hören nicht nur von Mose und dem Auszug aus Ägypten, sondern wir hören gerade von Jesus und wir alle verstehen das in unserer Muttersprache. Und ich denke, es ist ein Redewunder und ein Hörwunder, weil die Anzahl der Volksgruppen, die sagen, wir hören das in unserer Muttersprache, in unserem Dialekt, diese Anzahl ist größer als 12. Ja. Selbst wenn jetzt jeder Apostel eine Sprache gesprochen hätte, reicht das nicht aus. Also Petrus und die Apostel, wahrscheinlich hat Petrus hauptsächlich gepredigt und sie anderen haben dann zugestimmt. Wie genau das abgelaufen ist, wissen wir nicht. Aber die Menge der Leute war erschrocken und sagt, was ist das nur? Oder Luther-Übersetzung, was will das werden? Aber, ja, was passiert hier? Und einige haben dann eine Erklärung, und das ist auch typisch für uns Menschen. Wenn man nicht weiß, was los ist, ja, man findet schon irgendeine Idee, ja, und die sagen, ja, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Ganz klar, wer morgens früh zum Frühstück schon eine Flasche süßen Wein trinkt, der ist um 8:30 redet er irgendwie, ja, aber nicht mehr sauber. Ja. Aber das ist eine völlig scheinheilige Erklärung. Die ergibt nämlich keinen Sinn. Und das wussten die auch. Aber da merkt man schon, nicht alle wollen Gottes Wirken als Gottes Wirken wahrnehmen. Und Petrus reagiert darauf. Da trat Petrus mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja noch am halben Vormittag. Nein, es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. Woher wusste Petrus das? Jesus war ja nicht mehr gegenwärtig. Wie kann Petrus diesen Mut haben und stellt sich vor die Menge und sagt, hört mir zu, ich erkläre euch die Welt. Also diese Welt, das, was wir gerade erleben. Nun, ich denke, zwei Möglichkeiten der Antwort gibt es hauptsächlich. In Johannes 16, Vers 13, da hat Jesus zu den Jüngern gesagt, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird euch in alle Wahrheit leiten. Ja, Petrus hat gerade vorher den Heiligen Geist bekommen. Wir haben gelesen, alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und der Geist Gottes hat ihm jetzt diese Stelle aus Joel, die er gleich zitiert, eingegeben. Und Petrus wusste das durch den Heiligen Geist, nicht aus eigener Erforschung heraus, ja, sondern er wusste, das ist es. Da steht es geschrieben im Propheten Joel, wir erleben es jetzt gerade und hier. Und er hat vom Geist Gottes die tiefe Gewissheit bekommen, das ist es. Und das gibt es auch heute noch. Wir lesen ein Wort Gottes oder wir lesen vielleicht einen ganzen Abschnitt und ein Wort Gottes spricht mich an und ich weiß vom Geist Gottes her, ich weiß, das ist jetzt gerade Gottes Wort für mich. Das ist seins. Das ist, wird jetzt ganz aktuell. Ich weiß sehr wohl, damals etwas eine andere Aussage, aber jetzt gerade, ja, der Geist Gottes, das Wort Gottes, die verbünden sich förmlich in mir, in meinem Geist und reden zu mir. Und von vielen habe ich das schon gehört, wie sie das da und dort erleben. Und hier, die erleben das auch. Es ist eben nicht der Wein, nein, die hatten am Morgen nichts getrunken, die haben fleißig gebetet und dann kam eben der Heilige Geist und der ist stärker als Wein. Interessant auch noch nebenher, was schreibt uns Paulus im Epheser 5, Vers 18? Sauft euch nicht voll Wein, übersetzt Luther. Ja, er hat ja eher so die geradlinige, sehr deutliche Aussprache. Ja. Sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Ja, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Werdet voll Geistes, öffnet euch, dass er euch erfüllen kann. Ich denke, das ist eine Aufforderung, die wir auch von hierher nehmen können. Nein, es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. In den letzten Tagen. Und jetzt kommt ein Abschnitt, ja, Joel Kapitel 3, interessant, der Mann, der viel später, die Bibel ist ja nicht in Kapitel eingeteilt, das ist viel später passiert, der dann die Kapiteleinteilung gemacht hat, der hat Joel Kapitel, nur diese Verse, die hier zitiert werden, zu einem eigenen Kapitel. Nur 5 Verse, ein eigenes Kapitel. Ich denke, das hat er bewusst gemacht, weil es eben diese Geistesverheißung war, damit wir die noch präsenter haben und man nicht gleich ins nächste Kapitel überschwenkt oder in den nächsten Abschnitt, sondern hier nochmal innehält. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Hubert hat vorher gesagt von einem Geschenk. Und da, wir lesen das, wir sind daran gewöhnt, aber es ist eigentlich ein Unding. Ich sag mal, Allah würde niemals auf die Idee kommen. Nie. Allah ist der Ferne. Aber Gott sagt in den letzten Tagen, ja, ich bin euch jetzt schon nahe gekommen, ich wohne im Tempel, ihr könnt mich besuchen, ihr könnt mit mir reden. Aber in den letzten Tagen, das werde ich noch überbieten von meinem Geist. Und das ist nichts Abstraktes. Gottes Geist von ihm selber gibt er uns, weil er uns mag, weil er diese Gemeinschaft mit uns möchte, weil er uns Möglichkeit geben will, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu reden, ihn zu verstehen, sein Wort zu verstehen und diese persönliche Beziehung mit ihm zu pflegen. Dafür brauchen wir seinen Geist. Ohne seinen Geist geht das gar nicht. Aber er hat gesagt, ich gebe meinen Geist auf alle Menschen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichter haben. Sogar auf meine Sklaven und meine Sklavinnen werde ich dann meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Was für eine gigantische Verheißung. Damals im Alten Testament, ja, wenn wir das lesen, Saul zum Beispiel hatte Gottes Geist, dann hat er Gott betrübt, dann ging der Geist weg, dann kam ein böser Geist. Ja. David bittet, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und das waren Könige, gesalbte Könige, damit sie Gottes Geist hatten. Die Priester waren gesalbt und hatten das Versprechen, dass Gottes Geist sie leitet, wenn sie sich treu an Gott halten. Propheten, da spricht der Geist, und das gewöhnliche Volk eher nicht. Und hier steht sogar, ja, und das war damals in der Rangordnung, Sklaven und Sklavinnen waren Leibeigene. Kann ich mir gar nicht vorstellen, können wir uns nicht vorstellen. Niemand von euch besitzt einen anderen Menschen in dem, ja. Und Gott sagt, selbst denen, die bei euch unterster Rangordnung sind, selbst denen gebe ich meinen Geist. Ich durchbreche diese Rangordnungen, die in der Welt sind, und gebe meinen Geist da hinein. Auch sie werden prophetisch reden, auch sie werden geistlichen Durchblick bekommen durch meinen Geist. Auch sie werden mich erkennen, auch sie werden Gemeinschaft mit mir haben. Und dann sagt er noch was. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, und das scheint fast diesen Gedanken herauszusprengen, wird gerettet werden. Spannende Aussage. im Joel. Ja? Und Petrus hat gar keine Scheu, diese alttestamentliche Verheißung, wo der Name Jesus noch nicht bekannt war, direkt auf Jesus anzuwenden. Natürlich, das ist Jesus. Der Prophet spricht hier, ohne Jesus schon zu kennen, von Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Jeder, der seinen Namen anruft, wird gerettet werden. Ab Pfingsten ist das so. Ab Pfingsten nicht heute, sondern vor 1990 Jahren ungefähr. Ja? Ist das so. Aber Tausende haben es erlebt, Millionen haben es erlebt. Schon an diesem ersten Tag. Und das will ich auch hier ausrufen heute Morgen. Jeder, der den Namen Jesus anruft, der sagt, Jesus, Sohn Gottes, rette mich, wird gerettet. Ganz klar. Ohne Ausnahme. Gott verspricht das. Er hat das versprochen. Und Petrus steht dort in Jerusalem und redet zu einer Menge, die das noch nicht so klar hat. Ja, 50 Tage vorher, was haben die noch gemacht? Die haben geschrien, kreuzige ihn, nämlich diesen Jesus. Und darauf kommt Petrus auch gleich zu sprechen. Männer von Israel, hört zu. Also die waren auch nicht immer aufmerksam, er hat immer wieder, ja, hört mir zu, ich erkläre euch das, ja, jetzt wieder, hört zu. Ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Das wusste jeder. Ja? Jeder wusste, Jesus hat, oder ganz viele wussten, Wasser zu Wein gemacht. Eine große Gruppe war dabei. Ja? Interessant finde ich, dass selbst heute, wenn Menschen von den Wundern von Jesus sprechen, ist dieses Wasser zu Wein, das ist immer noch sprichwörtlich. In einer weitgehend gottlosen Gesellschaft. Ja, wer folgt Jesus nach? Aber so, ja, der hat ja Wasser zu Wein gemacht. Ja. Das ist irgendwie noch da. Das wusste man damals. Jesus hat das gemacht. Jesus hat den blinden Bartimäus sehend gemacht. Jesus hat den Gelähmten wieder fit gemacht. Der konnte herumgehen, konnte nach Hause gehen, seine Matte tragen. Jesus hat Lazarus aus dem Tod gerufen. Da waren ein paar Dinge geschehen, die waren nicht wegzudiskutieren, ganz klar. Und Petrus hätte den Bartimäus daherholen können und hat gesagt, ja, aber brauchte er gar nicht, war sonnenklar. Ihr selbst habt das erlebt. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Als wen? Als Sohn Gottes. Jesus hat es immer wieder gesagt. Wenn ihr schon nicht an mich glaubt, um der Worte willen, dann glaubt doch wenigstens, weil ich Taten tue, die kein Mensch tun kann, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Ganz klar. Ja. Ich bin der von Gott gesandte Messias, der Retter, und ich suche euren Glauben, ich suche eure Erwiderung, eure Antwort. Und das stellt Petrus ihnen jetzt wieder vor. Die Botschaft war nicht neu, die hatten sie schon von Jesus in ähnlicher Weise gehört und sie hören sie jetzt wieder. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die vom Gesetz nichts wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Petrus kommt auf den Punkt. Er spricht das Problem beim Namen an. Vor der versammelten Menge sagt er, ihr habt ihn ans Kreuz gebracht. Indirekt, er sagt genau, wie es ist, indirekt, aber ja, durch die Römer, weil ihr selbst ja nicht kreuzigen, das war den Römern vorbehalten, Juden durften nicht einfach jemanden ans Kreuz schlagen, aber ihr habt dafür gesorgt, dass Jesus, dass dieser Mann, der von Gott bestätigt wurde, gekreuzigt wurde. Und das ist schon hart, wenn man seine Schuld so richtig gesagt bekommt, ja. Wenn einer kommt und sagt, du hast das und das und das hast du gemacht. Und Gott wollte das nicht. Und das ist sicher spannend gewesen. Ja? ich kann das heute Morgen nicht und es ist, glaube ich, auch nicht meine Aufgabe, jetzt jedem von euch eine Sünde auf den Kopf zuzusagen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes in uns, dass wir das immer wieder erkennen. Was denken wir über Jesus zum Beispiel? Und dann sagt er noch was. Allerdings, und das tröstet schon wieder ein bisschen, allerdings war es von Gott, so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Das war kein Betriebsunfall in Jerusalem. Das war kein Zufall, sondern es war Gottes Plan. Und dann hat Gott ihn auferweckt, nachdem er die Geburtswehen des Todes aufgelöst hat. Also Jesus hat den Tod besiegt. Das ist so ein bisschen Poesie. Ja. Jesus hat die Geburtswehen des Todes aufgelöst, wie wir Schuhriemen auflösen. Ja. Er hat den Tod gepackt und hat gesagt, du hast nicht mehr das letzte Wort. Das letzte Wort habe ich. Und ist auferstanden. Und das Feiern haben wir an Ostern gefeiert. Ja. Und Petrus sagt dann, es war ja, und da merkt man, voll Geistes, und er hat durchgeblickt, wie mächtig Jesus ist. Es war ja unmöglich, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Völlig unmöglich. Bei uns ist es andersrum. Wenn wir sterben, wir sind machtlos gegen den Tod. Nur in Jesus Christus haben wir die Hoffnung über den Tod hinaus. Aber Jesus war rein, vollkommen, ohne Sünde und er war Gottes Sohn. Er war mächtig über den Tod. Und das sagt Petrus ihnen hier. Und wenn ich jetzt denke, die Menge der Leute steht da, ja, und war zutiefst überzeugt, zumindest vor 50 Tagen noch, gut, dass wir den weg haben. Gut, dass der, ja, da gab es ja den hohen Priester, der hat gesagt, besser es ist, stirbt einer, als wenn das ganze Volk so viel leidet oder drauf geht. Ja, gut, dass er weg ist. Und jetzt steht hier Petrus und sagt, nein, falsch gedacht, Freunde, falsch gedacht. Gott hat das beschlossen. Ihr wart dabei, das zu tun, aber Gott hat einen ganz anderen gedacht. Es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Er ist auferstanden. Wir machen wieder einen Sprung. Ja, er redet dann noch ein bisschen über die Auferstehung. Meine Brüder, es sei mir gestattet, ganz offen zu reden, unser Stammvater David ist gestorben und wurde begraben und sein Grabmal ist noch heute bei uns zu sehen. Ja, wer vom Tempelberg hinuntergeht Richtung Kidronstal, man kann heute noch das Davids Grab besuchen. Es ist immer noch da. Ja, und das nimmt er zum Anlass, damals war das auch schon da, lag auch schon 1000 Jahre ganz ruhig da und sagt, weil David nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm unter Eid zugesichert hat, einen seiner Nachkommen auf den Thron zu setzen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Messias geredet, nicht von seiner eigenen. Wir merken hier, Petrus zeigt immer wieder, ja, aus dem Psalm, aus Joel, er nutzt das Wort Gottes, was ja vorhanden war bei den Israeliten, das Alte Testament, und zeigt ihnen Gottes neue Gedanken dazu und wie Jesus die Erfüllung ist von ganz vielen Verheißungen und der Heilige Geist die Erfüllung von der Joel-Verheißung. Von ihm hat er gesagt, also David gesagt, er wurde nicht im Tod zurückgelassen, die Verwesung griff seinen Körper nicht an. Jesus ist nicht verwest, auch wenn manche heute das denken und irgendwelche schrägen Theorien haben. Alles Unsinn. Jesus ist nicht verwest, er lebt und wie sagte Hans-Peter Reuer, und er freut sich bester Gesundheit bis heute. Ist auch nicht schwach und krank geworden oder irgendwas. Nein, es geht ihm allerbestens. Diesen Jesus, ja, und da ist so viel, ich habe diesen Satz liebe ich. Ja. Diesen Jesus, Petrus steht vor der Menge, denen war der nicht unbekannt, die meisten hatten ihn gekannt. Einige waren mit ihm in Nazareth aufgewachsen, vielleicht mit ihm zur Schule gegangen, vielleicht haben einige einen Dachstuhl von ihm gezimmert bekommen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Diesen Jesus von Nazareth, der gleichzeitig Mensch war, so irdisch, dass man ihn angreifen konnte, und gleichzeitig Gottsohn, der alles konnte. Der ging auf dem Wasser und als er im Schiff saß, war das Schiff schon am Ufer. Wie geht das? Weiß ich nicht. Jesus konnte das. Wir alle, und dann stehen die da vorne, ja, wir alle sind Zeugen davon. Deswegen steht unter unserem Text da, ja, ihr werdet meine Zeugen sein. Da hat Petrus es wieder, ja, wir bezeugen das, dass es so war. Nun hat Gott ihn auf dem Platz an seiner rechten Seite erhöht. Dort hat er die vom Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten. Spannend, finde ich echt spannend. Gott gibt den Heiligen Geist als Geschenk an Jesus und Jesus sagt, den gebe ich allen, die an mich glauben. Und ihn jetzt über uns ausgegossen, wie ihr hier sehen und hören könnt. Denn David ist nicht in den Himmel aufgestiegen, er hat ja selbst gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner an meiner rechten Seite, bis ich dir deine Feinde zur Fußbank zum Fußschemel gemacht habe. Nebenbemerkung für Bibelkenner, Petrus löst hier die Quizfrage auf, die Jesus an die Hohenpriester und Schriftgelehrten gestellt hat. Jesus sagte mal, was heißt denn dieses Wort? Nämlich genau dieser Vers. Und die hatten keine Antwort. Und Petrus steht hier als ungelernter Fischer vor der Menge, wo sicher auch ja, Schriftgelehrte und alles da waren, und sagt, da, schaut, ich kann euch sagen, was es heißt. Denn er war voll vom Heiligen Geist. Und sie realisieren sehr wohl, wenn David sagt, Herr, Kyrios, zu Jesus, dann können wir nicht über Jesus stehen. Dann haben wir einen eklatanten Fehler gemacht, als wir den ans Kreuz geschlagen haben. Das war falsch. Und Petrus sagt, ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, es gab ja damals mehr Menschen, die Jesus hießen, ja, aber diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, nochmal, ja, den hat Gott zum Herrn, also zum Kyrios und zum Messias, zum seinem Gesalbten gemacht. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Ihr Brüder, ihr Männer, was sollen wir jetzt tun? Wir können das Geschehene, wir können unser falsches Tun nicht mehr rückgängig machen. Was sollen wir jetzt tun? Was kann man jetzt noch machen? Jesus ist weg. Fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Darüber hören wir nächste Woche. Aber wir fragen uns, was sollen wir tun, nachdem wir das gehört haben? Was machen wir jetzt mit diesem Wort Gottes an uns? Wir waren nicht in der Situation wie die damals, aber wir kennen unsere Situation. Du deine. Als junger Mensch, als älterer Mensch, du kennst deine Situation. Du hast jetzt dieses Wort Gottes gehört. Und was ist jetzt zu tun? Ich bin überzeugt, Gottes Wort, und das ist ein wunderschönes Wortspiel im Deutschen, Gottes Wort verlangt immer nach einer Antwort von uns. Er wünscht sich das. Hören ist gut, aber antworten mit dem Herzen oder in der Tat, das ist das, was Gott sich wünscht. Oder auch gerne mit dem Mund. Was machen wir jetzt mit diesem Wort? Ein paar Vorschläge habe ich natürlich, wo ich dachte, die passen vielleicht oder werden wohl für uns alle passen. Wir danken für das Wort Gottes. Es ist wirklich ein Geschenk, dass wir das haben. Wir danken, ja, da schau her. Ich habe das nicht geändert, was ich ändern wollte. Ha. Wir danken für das Wort Gottes. Ja, wir danken auch für seine Liebe, aber eigentlich wollte ich hier hinschreiben, und ich hatte das mal geändert, aber jetzt ist es wieder so wie ursprünglich. Wir danken für seinen Plan. Weil das war genau in unserem Text. Es war Gottes Plan, dass Jesus ans Kreuz ging. Es war sein Plan, es war kein Unfall. Es war dieser Plan von ihm, weil er uns retten wollte. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gilt heute Morgen. Wer das nachher machen möchte, wer jetzt im Gebet mit Jesus reden möchte, kann das machen. Wir danken für das Wort Gottes, für seine Liebe, für seinen Plan und für diesen Jesus. Unseren Herrn Jesus. Und wenn es noch nicht dein Herr Jesus ist, dann für diesen Jesus vom Kreuz. Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes. Wir rufen den Herrn Jesus an, der rettet. Irgendwann beginnt man damit und hoffentlich bleibt man dabei, immer wieder den Herrn anzurufen. In einer Alltagssituation, ja, rette mich jetzt, könnte jetzt erspare ich viele Beispiele, wüsst ihr noch ein paar. Ein Mensch war im Dschungel unterwegs und wurde von einer Schlange bedroht, eine ziemlich mächtige, giftige Schlange, die direkt auf ihn zukam. Und er hatte einen Satz von seiner Mutter im Ohr, der ihm in dem Moment einfällt: Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, ruf zu Jesus. Und er ruft zu Jesus: Rette mich jetzt! Und die Schlange zieht ab. Ja, sonst hätte er die Geschichte nicht mehr erzählen können. Ob das für jede Alltagssituation so gilt, lasse ich offen. Würde ich nicht behaupten wollen. Aber für meine Rettung, was die Ewigkeit betrifft, da gilt das absolut. Da gibt es auch keine Ausnahmen. Jemand, der zu Jesus kommt und sagt: Herr, rette mich in dein Reich, rette mich von meiner Schuld, rette mich von meiner Verlorenheit, von meiner Gottesferne, wird immer erhört. Ganz klar. Also wir rufen den Herrn an, der rettet. Wir machen das immer wieder, aber auch in dieser grundsätzlichen Überzeugung. Wir danken für den Heiligen Geist. Es ist wirklich ein Geschenk, dass wir ihn haben. Großartige Sache. Ich bin überzeugt, wir würden kaum was vom Wort Gottes verstehen. Wenn wir darin lesen und verstehen das, ist das Wirken des Geistes. Nach Jahren hat man sich natürlich daran gewöhnt. Ich habe mich sehr gut daran gewöhnt. Normalerweise, wenn ich das Wort Gottes aufschlage, darin lese, verstehe ich das. Aber wir haben jemanden erlebt, der den Geist Gottes noch nicht hatte und liest da drin und verstand nichts. Es war erschreckend. Es war echt erschreckend, das zu beobachten. Der hat uns den Satz vorgelesen. Er hat uns den Satz nochmal vorgelesen. Wir haben gefragt: Was steht denn da? Weiß nicht. Und wir haben gemerkt, der Geist Gottes wirkt noch nicht an ihm. Es war erschreckend zuzuschauen. Und da ist es viel schöner, den Geist Gottes zu haben, zu lesen und zu verstehen, zum Beispiel. Und er gibt ja noch viel mehr, aber das kann ich jetzt nicht alles erzählen. Wir bitten um die beständige Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja, damals war der ganze Raum voll. Alle waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber wir haben spätere Worte: Lasst euch erfüllen. Das ist Aufforderung an uns. Wir reden von Jesus, seinen Worten, seinen Taten damals und heute. Von dem, was er damals getan hat und von dem, was er heute in unserem Leben tut. Und das wäre gleich noch eine Chance, ja, nach der Predigt, jetzt bald ist die zu Ende, dann wäre schön, wenn einige im Gebet antworten auf das Wort Gottes, und nach einem Lied wäre noch die Möglichkeit, etwas zu erzählen, was ihr, jemand von euch, einige mit Jesus erlebt haben. Zu seiner Ehre. Wir reden von Jesus, so wie Petrus damals, so wie die Apostel damals von Jesus geredet haben. Und sechstens, das wäre von dir auszufüllen. was noch deine Antwort ist. Ja? Vielleicht fällt dir noch etwas. Ich bin überzeugt, der Geist Gottes wirkt in dir. Es gibt noch eine Antwort mehr, als ich, dass ich schon die Fülle habe. Das glaube ich nicht. Amen. Ja, ein Moment der Stille, und wenn dann ein paar für uns als Gemeinde dem Herrn antworten,